NDR Info. Echo des Tages.
Und das sind unsere Themen des Tages. London ist sauer über eine Rechnung aus Brüssel und will die geforderten 2 Milliarden Euro nicht zahlen. Auf dem EU-Gipfel gab es aber auch Geschenke für Großbritannien beim Klimakompromiss, dazu auch der Kommentar. In Deutschland einigen sich die Umweltminister auf ein Programm zum Hochwasserschutz. Karstadt schließt mindestens 6 Kaufhäuser und in New York gibt es den ersten Ebola-Fall. Im Studio ist Nils Kinkel, einen schönen guten Abend. Deutschland, Frankreich und Polen können sich kurz vor Weihnachten über einen dicken Scheck aus Brüssel freuen. Über 1 Milliarde Euro bekommen die EU-Länder bis zum 1. Dezember erstattet. Hintergrund: Die 3 Länder sind wirtschaftlich nicht so stark gewachsen wie vermutet. Weil in Großbritannien dagegen die Wirtschaft brummt, muss das Land 2 Milliarden Euro nachzahlen. Premierminister Cameron ist stocksauer und will die Rechnung nicht bezahlen.
This is completely unacceptable.
Das sagt ein sichtlich und hörbar verärgerter Premierminister David Cameron nach dem Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Es ist nicht akzeptabel, wie die EU arbeitet, uns auf einmal diese Rechnung über diese Riesensumme zu präsentieren, die so kurzfristig zu bezahlen ist. Und es ist nicht akzeptabel, wie die EU hier mit einem ihrer größten Beitragszahler umgeht. Rund 2 Milliarden Euro Nachzahlung, das ist fast ein Fünftel dessen, was Großbritannien jährlich netto als Beitrag zum EU-Budget leistet. Cameron hat auf ein Sondertreffen der EU-Finanzminister gedrängt, die nun rasch klären sollen, wie die geforderten Summen zustande kommen. Der Londoner Regierungschef machte aber schon mal klar, er werde nicht sein Scheckbuch zücken und zum 1. Dezember einfach zahlen.
I'm not paying that bill on the 1st of December. We are not suddenly going to get out our checkbook and write a check for 2 billion euros. It is not happening.
Grob gesagt bemisst sich der jeweilige EU-Beitrag daran, wie stark eine Volkswirtschaft ist, wobei Großbritannien seit langem von einem Rabatt profitiert. Die EU-Kommission hat kürzlich neu berechnen lassen, wie stark die Länder in den vergangenen Jahren wirtschaftlich gewachsen sind, und dabei kommt Großbritannien eben besser weg, was schlecht ist für den britischen Finanzminister George Osborne. Wir müssen erstmal nachvollziehen, wie die EU-Kommission auf diese Rechnung kommt. Ebenso wie anderen Ländern wurden uns diese Zahlen einfach präsentiert. Unklar ist auch, warum diese Forderung genau jetzt kommt, ohne eine Vorwarnung. Und dann prüfen wir, was unsere Optionen sind. Premier Cameron weiß, ein halbes Jahr vor der Unterhauswahl wirkt die geforderte Nachzahlung innenpolitisch wie eine Ladung Dynamit, auch in den eigenen konservativen Reihen. John Redwood ist einer der Euro-Rebellen der Tories im Parlament. Es kann nicht sein, dass die EU rückwirkend allen Briten eine Steuer auferlegt und erwartet, dass das britische Parlament dafür stimmt. Wir zahlen schon genug Steuern, wir sollten uns auch nicht weiter verschulden. Also muss unsere Antwort lauten, nein, wir zahlen nicht. Cameron hat den Briten versprochen, wenn ihr mich und meine Konservativen im kommenden Frühjahr wieder wählt, dann könnt ihr 2017 darüber abstimmen, ob wir Mitglied der EU bleiben oder nicht. Die jetzt präsentierte Rechnung helfe nicht unbedingt dabei, das Land in der EU zu halten, sagte der Regierungschef heute in Brüssel. Laut einer neuen Umfrage wollen allerdings lediglich 36% der Briten die EU verlassen, 56% dagegen Mitglied bleiben. Das ist dem Umfrageinstitut zufolge der EU-freundlichste Wert seit mehr als 2 Jahrzehnten.
Aus London berichtete Stefanie Pieper. Die Briten hatten in der Nacht eigentlich schon einen Erfolg gefeiert auf dem EU-Gipfel beim Poker um den Klimaschutz. Ja, die EU ist im Vergleich zu China und den USA ein Vorreiter und will den CO2-Ausstoß um 40% senken. Eigentlich wäre beim Klimaschutz aber viel mehr drin gewesen. Wie bei jedem politischen Tauziehen gab es am Ende also Gewinner und Verlierer. Vom EU-Gipfel in Brüssel berichtet Holger Roman.
Der grüne Europaabgeordnete Sven Giegold ist enttäuscht. Was die Staats- und Regierungschefs da vergangene Nacht ausgehandelt haben, sei schwach und unverbindlich. Die neuen Klimaziele für die Jahre bis 2030 wirkten mehr als Investitionsbremse auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien, als dass sie die Umwelt wirklich voranbrächten. Sein Fraktionskollege Reinhard Bütikofer sieht das etwas differenzierter. Auch er kritisiert, der vereinbarte Kompromiss bleibe hinter allen Erwartungen und Notwendigkeiten meilenweit zurück. Allerdings ist der Realo froh, dass sich die 28 nach langen Debatten überhaupt auf ein Maßnahmenpaket verständigen konnten.
Ich glaube, durchzusetzen, dass Effizienzpolitik nicht eine Belastung ist für die Wirtschaft, sondern eine Chance ist für die Wirtschaft, das wird jetzt ein ganz kleines bisschen leichter, weil wir noch ein Effizienzziel haben. Aber der Kampf muss dann erst losgehen.
Diesen Kampf halten andere bereits für verloren. In den Augen von Umweltschutzverbänden wie Greenpeace reichen die Vorgaben längst nicht aus, um die globale Erwärmung noch zu stoppen. Beschlossen wurde, den Austausch des Treibhausgases Kohlendioxid in der EU bis zum Jahr 2030 um mindestens 40% zu senken. Außerdem will man den Anteil erneuerbarer Energien, also Wind und Sonne, auf mindestens 27% erhöhen. Und schließlich will die EU mehr Energie einsparen. Ebenfalls um 27% will man hier effizienter werden, allerdings ohne bindende Wirkung für die einzelnen Länder. Der scheidende EU-Ratspräsident Van Rompuy bezeichnete die Einigung als ehrgeizig und ausgewogen. Und auch Kanzlerin Merkel spricht von einem ambitionierten Paket.
Wir geben damit ein Ziel vor, was Europa aus meiner Sicht schon zu einem entscheidenden Player oder Spieler oder zu einer entscheidenden Partei macht.
Gemeint sind die nächsten UN-Klimakonferenzen in Lima und Paris. Dort will die EU wieder als Vorreiter agieren und gegenüber China und den USA mit einer Stimme sprechen. Die Kanzlerin räumt ein, dass sie sich strengere Vorgaben gewünscht hätte. Insofern werde Deutschland keine Mühe haben, die neuen Ziele zu erfüllen. Allerdings habe man den wirtschaftlich schwächeren Ländern Europas, insbesondere Polen, entgegenkommen müssen.
Es wird definitiv so sein, dass der Maßstab das Bruttoinlandsprodukt pro Person ist. Das heißt, Länder, die mehr Bruttoinlandsproduktion pro Einwohner haben, werden mehr beitragen müssen und andere, die weniger haben, werden weniger beitragen.
Fast 90% des polnischen Stroms wird immer noch mit Kohle hergestellt, in meist veralteten Kraftwerken. Treibhausgas einzusparen und auf Windkraft und Solaranlagen umzusteigen, würde die Regierung in Warschau derzeit finanziell überfordern. Deshalb hatte Ministerpräsidentin Kopacz bis zuletzt mit ihrem Veto gedroht. Ausgleichszahlungen aus Brüssel werden den Polen nun die Modernisierung erleichtern, ohne dass das Wachstum durch höhere Energiepreise gefährdet wird.
Den Klimakompromiss der Europäischen Union kommentiert Ralf Siener.
Es ist das ewig gleiche betäubende Ritual europäischer Klimagipfel. Europas Staats- und Regierungschefs reisen an, beraten bis nach Mitternacht, treten dann erschöpft vor die Kameras und erklären, sie hätten zwar nicht das Menschenmögliche erreicht, aber immerhin doch sehr viel bei ihrem unermüdlichen Kampf gegen die Erderwärmung. Mindestens 40% weniger Treibhausgas bis 2030, das sei verbindlich. Und diese Zahl könne sich doch sehen lassen, lobte die deutsche Kanzlerin ihr eigenes Klimagipfelmanagement in Brüssel. Doch de facto sind 40% weniger Kohlendioxid im Vergleich zu 1990 eher ein schlechter Scherz. Nehme die Bundesrepublik diesen Wert ernst, dann könnte sie schon bald die Hände in den Schoß legen. Denn dieses Minimalziel erreicht Deutschland bereits in 6 Jahren und nicht erst in 16, wie jetzt von der EU zugebilligt. Der EU-Klimagipfel ist ein Fest für die Entdecker der Langsamkeit. Er schreibt als Zukunftsprojekt lediglich fest, was ambitionierte Klimaschutzländer wie Deutschland, die Niederlande, Dänemark oder Schweden längst erreicht haben. An Treibhausgasreduktion, an Steigerung der Energieeffizienz und an Ausbau der regenerativen Energien. Doch das reicht nach Ansicht von Klimaexperten bei weitem nicht aus, um den Anstieg der Erderwärmung rechtzeitig abzubremsen. Der Brüsseler Konsens auf niedrigem Niveau ist lediglich ein Freifahrtschein für Polen, an seiner Kohlefixierung festzuhalten. Und er ist ein Bückling vor Britens Premier Cameron nach dem Strickmuster. Damit sich die Insel für die Europäische Union erwärmt, nimmt die EU gerne etwas mehr Klimaerwärmung in Kauf. Doch das Kalkül, durch dieses Nachgeben, die Europa-Gegner auf der Insel besänftigen zu können, ist eine Fehlkalkulation. Wer die EU um jeden Preis verlassen will, der verlässt sie auch und lässt sich nicht umstimmen. Schon gar nicht durch eine Klimapolitik, die sich feiert, obwohl sie nur eines ist, nämlich ein fauler Kompromiss.
Ralf Siener kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wer beim Klimaschutz spart, muss an anderer Stelle wieder mehr Geld ausgeben. Noch gibt es zwar keinen direkten Zusammenhang, ob tatsächlich der Klimawandel auch für die letzten Hochwasserkatastrophen in Deutschland verantwortlich war. Bund und Länder wollen aber nicht länger abwarten. Die Umweltminister haben heute in Heidelberg ein Schutzprogramm verabschiedet, um weitere Überschwemmungen in Deutschland zu verhindern. Nathalie Akbari.
Rhein, Donau, Elbe, Oder und Weser. An diesen 5 Flüssen sollen die heute beschlossenen Maßnahmen greifen. Konkret geplant sind zum Beispiel Rückhaltebecken, Polder und die Renaturierung von Flussläufen. Sie sollen Hochwasserkatastrophen wie etwa letztes Jahr an der Donau verhindern. Dabei muss lange vorausgeplant werden. Die Umweltminister veranschlagen für die Maßnahmen einen Zeitraum von mindestens 20 Jahren. Die Kosten für den vor allem auf Vorbeugung angelegten Hochwasserschutz soll nach Angaben der Minister zu 70% der Bund tragen. Den Rest müssen die Länder beisteuern. Gesichert ist die Finanzierung allerdings noch nicht. Bundesumweltministerin Hendricks hat zwar heute zugesichert, in den nächsten 10 Jahren 1,2 Milliarden Euro bereitstellen zu wollen. Das endgültige Okay aber muss Wolfgang Schäuble geben, der Bundesfinanzminister.
Karstadt hat zwar einen neuen Chef, aber die Mitarbeiter zittern weiter. Die Kaufhäuser in Hamburg-Billstedt und Stuttgart werden definitiv geschlossen. Auch die K-Town-Filialen in Göttingen und Köln und 2 Schnäppchenmärkte sind betroffen. Jörg Marksteiner über den schwierigen Sanierungsfall.
Einschnitte, Kürzungen, Stellenstreichungen. All das hatten die 17.000 Karstadt-Mitarbeiter schon befürchtet. Dass der neue Chef aber noch vor dem wichtigen, weil umsatzstarken Weihnachtsgeschäft die Schließung von gleich 6 Standorten verkündet, das kam dann doch überraschend. Für die 350 betroffenen Mitarbeiter genauso wie für die Kunden. In den Schnäppchenmärkten in Paderborn und Frankfurt-Oder, vor allem aber in Stuttgart und Hamburg-Billstedt, wo Mitte kommenden Jahres 2 klassische Kaufhäuser schließen.
Also ich sag mir mal, wenn Karstadt weg ist, dann brauchst du gar nicht mehr nach Billstedt fahren. Karstadt, da kriegst du noch einen einzelnen Knopf. Ich war gestern bei Karstadt einkaufen und die waren nicht mehr motiviert, die Verkäuferin. Man merkt das doch.
Ich muss ehrlich sagen, begeistert war ich von dem Laden hier nie. Aber sicherlich das eine oder andere hat man natürlich auch gekauft, das ist schon richtig.
Entsetzen auch bei den K-Town-Filialen in Köln und Göttingen. Diese Shops für junge Mode hatte das Karstadt-Management noch vor wenigen Jahren als Zukunftskonzept gefeiert. Auch sie werden zum 1. Juli kommenden Jahres geschlossen. Die Mitarbeiter wurden davon völlig überrascht.
Ich finde das schlimm. Vor allen Dingen sind viele Kollegen, die seinerzeit von Karstadt gewechselt sind nach K-Town, junge Leute, die jetzt quasi ihren Arbeitsplatz verlieren.
Vor allen Dingen, die waren ja erst so kurze Zeit hier. Jeder hat sich darauf eingestellt, die bleiben mindestens 10 oder 15 Jahre.
Ich wollte nur wissen, was jetzt wirklich ist, weil die Nachrichten mich total durcheinander gebracht haben.
Furchtbar, aber ich habe jetzt nur aus der Presse was gehört. Mehr weiß ich jetzt eigentlich auch nicht.
In den kommenden Wochen beginnen die Verhandlungen von Betriebsrat und Management, ob und wie sozialverträglich der Stellenabbau gestaltet werden kann. Offenbar sind aber weitere Filialen gefährdet, weil sie dauerhaft Verluste machen. Der neue Karstadt-Chef Stefan Vandal sprach heute in einem Zeitungsinterview davon, dass es 8 bis 10 weitere Filialen gäbe, wo die Situation ähnlich sei. Dort solle geprüft werden, ob andere Nutzungen möglich sind oder ob Mietverträge eher gelöst werden können. Nach WDR-Informationen betrifft das unter anderem die Standorte in Bottrop, Iserlohn, Mönchengladbach, Neumünster und Mainz. Bestätigt ist das aber noch nicht. Insgesamt, sagte Vandal, schreibe mehr als jede 4. der 83 Filialen rote Zahlen. Kritik an dem scharfen Sparkurs, der zudem den Abbau von 1600 Stellen in den verbleibenden Filialen und 400 in der Essener Zentrale vorsieht, kommt von der Gewerkschaft. Verdi-Bundesvorstand Stefanie Nutzenberger.
Schließungen und Personalabbau sind aus unserer Sicht falsche Signale für die Zukunft des Warenhauses Karstadt.
Anders sieht das Thomas Röb. Der Handelsfachmann von der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg verteidigte die Einschnitte in einer ersten Reaktion.
Traurig für die Leute, aber das gibt das Unternehmen einfach nicht her. Und wenn man jetzt nicht eingreift, ist die Alternative, dass möglicherweise in einem Jahr überhaupt keine Arbeitsplätze mehr existieren, weil es das Unternehmen gar nicht mehr gibt.
Für eine grundlegende Wende hin zu schwarzen Zahlen, sagte Karstadt-Chef Vandal in seinem Antrittsinterview, seien vermutlich 3 Jahre nötig. Und das nur, wenn der Sanierungskurs jetzt zügig durchgezogen werde.
Adelebsen ist eine kleine Gemeinde in Niedersachsen, eigentlich ein idyllischer, ruhiger Ort in der Nähe von Göttingen. Heute Morgen rückte die Polizei mit Blaulicht an und beschlagnahmte Motorräder und Waffen. Die Rocker der Hells Angels hatten hier einen Treffpunkt. Seit 6 Uhr ist der Ortsverein, der sogenannte Charter, geschlossen. Es ist das erste Hells Angels-Verbot in Niedersachsen. Die Anwohner sind erleichtert. Wieland Gabke.
Die lange Straße in Adelebsen ist abgesperrt. Das weiß-rote Haus der Hells Angels bekommt einen neuen Anstrich. Ein Polizist übermalt die Außentür und Teile der Fassade mit weißer Farbe. Dort prangten vor kurzem noch die Embleme der Göttinger Hells Angels. Jetzt sind sie kaum noch zu sehen. Ortsbürgermeister Prutschke ist erleichtert.
Ich hoffe, dass, wenn wir Glück haben, hier mit der ganze Spuk ein Ende bekommt, ein Ende nehmen wird.
Stück für Stück wird der Hells Angels Club von der Polizei ausgeräumt. Möbel, Wandbilder, eine Zapfanlage, eine Kiste mit Alkohol werden auf einen LKW verfrachtet. Gerade wenn im Club Party war, wurde es nachts laut, erinnert sich Prutschke.
Es gab mal die eine oder andere Ruhestörung. Es gab Behinderungen des durchfließenden Verkehrs. Aber ansonsten sind sie hier direkt vor Ort nicht besonders aufgefallen.
Das sehen einige Passanten anders. Eine ältere Frau läuft mit ihrer Mutter zusammen die Straße hoch. Sie zeigt sich erleichtert, dass die Polizei den Rockerclub räumt.
Ja, wir sind sehr zufrieden, dass die Hells Angels jetzt verboten worden sind und begrüßen das auch, die Aktion.
Klare Worte, dennoch scheint Adlepsen gespalten.
Das ist mir eigentlich egal, ich hätte mit denen nichts zu tun.
Nein, mir ist das natürlich nicht egal, ich bin froh, dass überhaupt was gemacht wird.
Ich wohne so ein bisschen mehr außerhalb und habe eigentlich gar kein Problem bisher mit gehabt.
Diese Gleichgültigkeit ist Ortsbürgermeister Prutschke ein Dorn im Auge. Er ist überzeugt, dass viele Adlepser die Rocker verharmlost haben.
Da ja der Präsident ja eine örtliche Person ist, der hier aufgewachsen ist und dann halt eben manche Bürger die Meinung vertreten haben, den kenne ich doch, der ist doch hier aufgewachsen, der ist doch gar nicht so. Leider hat sich ja nun bewahrheitet, dass es halt eben doch anders ist.
Der Präsident sitzt nämlich in Untersuchungshaft wegen mutmaßlicher Erpressung. Das war auch der Anlass für Innenminister Boris Pistorius, die Göttinger Hells Angels zu verbieten. Ob weitere kriminelle Machenschaften ans Licht kommen werden, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.
Bislang gibt es noch keinen wirksamen Impfstoff gegen Ebola, obwohl die Krankheit ja schon 1976 das erste Mal nachgewiesen worden ist. Jetzt soll es plötzlich aber ganz schnell gehen, so hofft es zumindest die Weltgesundheitsorganisation. Noch werden Medikamente zwar nur im Labor getestet, doch schon im Dezember soll ein Impfstoff in Liberia an Ärzten und Pflegern getestet werden. Karl-Dietrich Meurer.
Bislang war die Weltgesundheitsorganisation von ersten Impfungen frühestens im Januar ausgegangen. Die Generaldirektorin der WHO, Kyeni, warnte aber in Genf vor einem zu großen Optimismus. Alle Hoffnungen ruhten derzeit auf zwei vielversprechenden Impfstoffen. Klinische Tests mit ihnen hätten aber gerade erst begonnen. Es könne sich auch herausstellen, dass die Substanzen nicht effizient genug sind, um vor der gefährlichen Krankheit zu schützen. Sollte man wirklich einen verlässlichen Impfstoff finden, dann will die Weltgesundheitsorganisation möglichst schnell viele Menschen immunisieren, vor allen Dingen in den westafrikanischen Krisenländern Liberia, Sierra Leone und Guinea. Läuft alles optimal, dann stehen in den ersten Monaten des nächsten Jahres bereits Hunderttausende Impfdosen zur Verfügung. Bis Ende des Jahres könnte man Millionen Menschen impfen. Dies bringe enorme logistische Herausforderungen mit sich, denn damit der Impfstoff wirksam bleibt, muss er durchgehend auf minus 80 Grad gekühlt werden.
Unterdessen gibt es in den USA den vierten Ebola-Fall. Ein Arzt hatte sich in Guinea infiziert. Jetzt ist er wieder zurück aus Westafrika in seine Heimat und das ist ausgerechnet die größte Stadt der Vereinigten Staaten, New York, mit rund 8 Millionen Einwohnern. Georg Schwarte über die Vorsorge und die Reaktion in der Metropole.
In New York hat die große Suche begonnen. Mit wem alles hatte der am 17. Oktober am Flughafen JFK eingereiste Ebola-Patient Dr. Greg Spencer seither Kontakt? Ein Notfallzentrum in Brooklyn ist eingerichtet. Die Kreditkarten des Mannes werden derzeit ausgewertet. Wo war er wann? Gerade erstellen sie ein Bewegungsmuster anhand seiner Metrokarte. Die Chefin der Gesundheitsbehörde New Yorks, Mary Bassett, beruhigt die New Yorker.
What we mean by saying that we have medical detectives is then we then set out to find everybody who he's been in touch with. We leave no stone unturned.
Jedem noch so kleinen Hinweis werde man nachgehen, sagt sie. Fest steht, der Mediziner, der für die Ärzte ohne Grenzen Mitte September bis zum 12. Oktober Ebola-Patienten in Guinea, Westafrika behandelte, war am 14. Oktober via Brüssel nach New York zurückgekehrt. Beschwerdefrei, keine Symptome. Erst am Donnerstagmorgen stellte er selbst eine erhöhte Temperatur fest. Dann lief an, was New Yorks Governor Andrew Cuomo eine perfekte Alarmkette nannte. Ärzte in Schutzkleidung holten ihn aus seinem Apartment, brachten den Patienten ins Bellevue Hospital in Manhattan, eines von 5 speziell für Ebola-Fälle vorbereiteten Krankenhäuser in New York City.
So we are as ready as one could be.
Wir sind so bereit, wie es nur geht, sagt Cuomo. Das Apartment in Harlem, in dem der Mediziner offenbar mit seiner Verlobten lebte, versiegelt. Die Verlobte selbst, wie auch 2 andere Freunde, mit denen der Arzt zuletzt Kontakt hatte, in Quarantäne im Krankenhaus. Dass der Mediziner noch am Mittwochabend mehrere U-Bahnen nutzte, in Brooklyn ein Bowling-Center besuchte, sich mit Freunden traf, anschließend mit einem Taxi nach Hause fuhr, für New Yorks Chefin der Gesundheitsbehörde kein Problem.
He was not symptomatic
Er hatte keine Symptome, kein Fieber. Zu diesem Zeitpunkt bestand in der U-Bahn keinerlei Risiko einer Ansteckungsgefahr für andere. Bereits gestern Abend eine hastig einberufene Pressekonferenz nach dem positiven Ebola-Testergebnis. New Yorks Bürgermeister, der Governor des Staates, sie alle versuchen jetzt, die Millionenmetropole New York zu beruhigen. Motto: bloß keine Panik. Governor Cuomo informierte noch gestern Abend US-Präsident Obama über den neuesten Stand. Heute Morgen sagt der Governor, er würde jeden U-Bahn-Zug benutzen, den auch der Ebola-Patient offenbar benutzt hatte. Manchmal müsse man eben zwischen Furcht und Realität unterscheiden können.
Am Sonntag wird in der Ukraine gewählt. Der Konflikt zwischen Kiew und Moskau wird damit aber noch lange nicht beendet sein. Russlands Präsident Putin gibt der EU und der USA die Schuld an dem Streit. Er habe nicht angefangen, verteidigte Putin heute die Rolle Russlands erneut. Aus Moskau, Hermann Krause.
Mit großer Spannung war der Auftritt des russischen Präsidenten vor einem Diskussionsforum in Sotschi erwartet worden. Und Wladimir Putin enttäuschte seine Zuhörer nicht. Nach Meinung von Beobachtern war es eine der schärfsten Reden des russischen Präsidenten seit langem. Die USA strebten die Weltherrschaft an, sagte er. Sie würden die Balance zwischen Ost und West zerstören und so die Gefahr internationaler Konflikte erhöhen. Wir müssen uns aufrichtig fragen, ob wir noch ein echtes Sicherheitssystem haben. Leider gibt es keine Garantien mehr dafür, dass wir vor Erschütterungen geschützt werden. Das System ist geschwächt, zersplittert und deformiert worden. Und dies alleine durch die Politik der USA. Mit ihrem einseitigen Diktat seien die Vereinigten Staaten verantwortlich für viele Konflikte, so auch in der Ostukraine, sagte Putin. Mit der Verschlechterung der Beziehungen aber habe Russland nicht angefangen. Bei wichtigen Entscheidungen, die die Europäer oder Amerikaner treffen würden, sei Russland nicht gefragt worden. Dies könne er nicht nachvollziehen. Russland verlangt nicht nach einem besonderen, außerordentlichen Platz in der Welt. Indem wir die Interessen der anderen respektieren, möchten wir lediglich, dass man auch unsere Interessen berücksichtigt. In Bezug auf die Ukraine warb Putin um Verständnis für die Separatisten, die in Russland als Selbstverteidiger bezeichnet werden. Diese könnten sich nicht aus den umkämpften Gebieten, zum Beispiel in Donetsk oder Lugansk, zurückziehen, da sie dort Frauen und Kinder hätten. Eine Formulierung, die er auch auf dem EU-Asien-Gipfel in Mailand vor kurzem benutzte. Vielmehr müsste die ukrainische Armee die Vereinbarung von Minsk einhalten und ihre Position, zum Beispiel am umkämpften Flughafen von Donetsk, sofort verlassen. Die Aggression in der Ostukraine gehe von der Regierung in Kiew aus. 2 Jahrzehnte nach dem Ende des Kalten Krieges sei Russland ein starker Staat, sagte der Präsident, sein Land werde nicht um die Aufhebung der westlichen Sanktionen betteln und sich erniedrigen. Auffallend war, dass Putins Kritik sich hauptsächlich gegen die USA richtete. Mit Angela Merkel hatte er noch am Morgen telefoniert. Die Bundeskanzlerin und der russische Präsident waren sich einig, dass die Ukraine-Kontaktgruppe in Minsk so schnell wie möglich wieder zusammenkommen müsse.
Die Schären vor Stockholm ziehen viele Touristen an. Auf die 30.000 Inseln und Felsen an der Ostseeküste verirren sich gerne Seehunde und Kajakfahrer, manchmal auch U-Boote, obwohl sie nicht zur schwedischen Marine gehören. Das war zumindest der Verdacht Anfang der Woche. Jetzt ist die Suchaktion abgebrochen, ohne Ergebnis, aber nicht umsonst. Tim Krohn über den Fall und die Folgen für Schweden.
Klar scheint am Ende nur, da war was im Wasser. Und das wohl nicht zum ersten Mal. Es ist ein Abbruch aus Mangel an Beweisen. Schwedens Marine hat die Suche nach einem fremden U-Boot in der Ostsee vor Stockholm nach einer Woche eingestellt. Die Streitkräfte gehen davon aus, dass das unbekannte Unterwasserfahrzeug die Inselwelt der Schären längst verlassen hat. Eine Niederlage? Nein, betont der stellvertretende Befehlshaber der Marine, Anders Grenstad. Die schwedischen Streitkräfte gehen davon aus, dass es sehr wahrscheinlich eine Unterwasseraktivität durch eine fremde Macht gegeben hat. Das in unseren Hoheitsgewässern ist völlig unakzeptabel. Man habe also handeln müssen, sagt der Soldat. Auch wenn es am Ende keine Beweise gibt, die Marine habe gezeigt, dass sie den Eindringlingen auf der Spur ist. Alleine das sei schon ein Erfolg, sagen Stockholmer Experten. Der erste Hinweis kam am vergangenen Freitag von einer Privatperson. Dieser Hinweis hat uns zu der Militäroperation veranlasst. Wir können anhand der Indizien ein ganz bestimmtes Muster wiedererkennen. Solche guten Hinweise wie jetzt habe es selbst zu Zeiten des Kalten Krieges in den 80er Jahren nie gegeben, sagt Grenstad. Damals hatten die Schweden immer wieder sowjetische U-Boote in ihren Gewässern vermutet, konnten es aber nie beweisen, bis 1981 vor Karlskrona ein sowjetisches U-Boot auf Grund gelaufen war. In den vergangenen Jahren wurden erneut mehrere Unterwasseraktivitäten registriert, aber von wem und wozu? Darauf gab es bislang nie eine belastbare Antwort. Wir können mittlerweile ausschließen, dass es sich um ein konventionelles U-Boot gehandelt hat. Es könnte ein kleineres Fahrzeug gewesen sein und es war mindestens eins. Weitere Details oder Indizien nannte die Einsatzleitung nicht. Schwedens Marine vermeidet öffentliche Schuldzuweisungen, adressiert zum Beispiel an die andere Seite der Ostsee. Ich werde hier keine Kommentare über Russland abgeben. Ich zeige hier nicht mit dem Finger auf irgendeine Nation. Wir müssen noch untersuchen, was für ein Einsatz das war und welche Nation dahinter steckt. Die wilde Jagd auf das Phantom im Wasser hat die Schweden übrigens gut 2 Millionen Euro gekostet.
Das Risikospiel Serbien gegen Albanien endete vergangene Woche vorzeitig mit Randale. Erst jetzt gibt es auch ein Ergebnis. Der Fußballverband UEFA wertete das EM-Qualifikationsspiel mit 3:0 für Serbien, obwohl die Mannschaft kein Tor geschossen hatte. Gastgeber Serbien bekommt zur Strafe aber auch keine Punkte. Beim Spielstand von 0:0 musste die Partie abgebrochen werden. Erst war eine Drohne mit großer albanischer Flagge über das Stadion geflogen, danach flogen die Fäuste. Carla Engelhardt über ein Urteil, das beide Seiten nicht nachvollziehen können.
In Serbien wurden Lokale, Bäckereien und Imbissbuden von Serben zerstört, nur weil sie von Albanern geführt werden. In Wien lieferten sich Serben und Albaner Straßenschlachten. Im Internet ebben die gegenseitigen Beschimpfungen und Morddrohungen zwischen Albanern und Serben nicht ab. Auslöser, ein Fußball-Eklat. Das Urteil der Europäischen Fußballunion gibt den Nationalisten auf beiden Seiten neue Nahrung und nicht nur ihnen. So erklärt Ilija Schulku von der albanischen Fußballföderation, dass er mit der Entscheidung nicht einverstanden sei. Wir werden wie Serbien behandelt. Obwohl wir vergewaltigt wurden, haben wir die gleiche Strafe bekommen. Der albanische Fußballverband will die UEFA-Entscheidung nicht hinnehmen. Das Urteil bringe keine Gerechtigkeit für das, was im Stadion passiert sei, twitterte der Ministerpräsident Albaniens Edi Rama. Die UEFA-Entscheidung findet auf Belgrads Straßen wenig Zustimmung. Die Schuld wurde nur uns zugewiesen. Sie hätte besser verteilt werden können. Wir haben zwar auch an der Schlägerei teilgenommen, aber die Albaner haben angefangen. Beide Seiten haben die Strafe verdient, aber sicher ist, dass wir mehr benachteiligt werden. Vielleicht hätte das Spiel lieber wiederholt werden sollen. Die Strafe ist Politik. Die Begegnung war von Anfang an Politik, bevor überhaupt gespielt wurde. Wenn ich etwas entscheiden könnte, würde ich uns beide rauswerfen aus der EM-Qualifikation, bis wir uns beruhigt haben. Die beiden Regierungschefs von Serbien und Albanien haben nach dem Abbruch des EM-Qualifikationsspiels zwischen beiden Ländern ihr geplantes Treffen verschoben. Statt am 22. Oktober sollen die Gespräche nun am 10. November stattfinden. Geplant war der erste Besuch eines albanischen Regierungschefs nach 68 Jahren als Neustart der seit Jahrzehnten angespannten Beziehung zwischen den Balkanländern. Der wird nun umso schwerer.
Zum Start in den 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt Werder Bremen heute Abend den 1. FC Köln. Für den Bremer Trainer Robin Dutt ist es wohl das Endspiel um seinen Job. Mats Nicholson über eine schwere Aufgabe für den Tabellenletzten.
Es ist reine Nervensache, das Spiel heute Abend im Weserstadion. Die Bremer müssen das 0:6 von München aus den Köpfen bekommen und den 1. FC Köln schlagen, um ihrem Coach Robin Dutt den Job zu retten. Ein glanzvolles Spiel dürfen die Werder-Fans ganz sicher nicht erwarten. Und deswegen hat Robin Dutt eine Bitte.
Ich würde mir einfach wünschen, dass die Fans das machen, was sie immer gemacht haben, dass sie einfach erkennen, die Mannschaft braucht einfach ihre Unterstützung. Wir sind total darauf angewiesen, dass alle zusammenhalten, dass alle mit anpacken.
Also keine Pfiffe bei Fehlern. Geduld brauchen die Bremer in jedem Fall. Der 1. FC Köln gilt als defensiv gut organisiert, wird ein unbequemer Gegner Und der Kölner Torwart Timo Horn kennt die Situation in Bremen ganz genau.
Wir stehen natürlich deutlich mehr unter Druck, deswegen können wir ganz befreit aufspielen. Und mit so einem Sieg im Rücken tritt man natürlich auch nochmal mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen auf.
Die Kölner können abwarten, die Bremer müssen unbedingt den ersten Saisonsieg holen. Sollte Werder verlieren, müsste Robin Dutt sich wohl einen neuen Job suchen. Außerdem würde er bei einer Niederlage mit seinem Punkteschnitt als erfolglosester Werder-Trainer in die Vereinsgeschichte eingehen.
Anstoß ist heute Abend um 20.30 Uhr. Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Nils Kinkel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.